Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht live on tape aus der Bibliothek derer von Hellfeld mit Matthias von Hellfeld. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich habe Kabelsalat. Thema heute, die Göttinger Sieben.
Ja.
Von Göttingen weiß ich genau eine Sache, dass ich damals 1991 oder was, 92, bei meinem ZVS-Antrag, Zentralvergabestelle für Studienplätze, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, bei meinem ZVS-Antrag vergessen habe, dazu zu schreiben, dass ich gerne in meiner Heimatstadt studieren möchte. Und weil es Bürokraten sind und die nicht gucken, ah, der wohnt in Köln, dann studiert er auch in Köln, wollten die mich nach Göttingen schicken. Aber sie waren freundlich genug, dann ich bin da wirklich hin und habe gesagt, ich habe hier, da ist das, und dass sie wirklich gesagt haben, ach nee, das ist ja Quatsch, nein, sie studieren schön hier in Köln. So. Sonst wäre ich nach Göttingen gegangen.
Ah ja, so schlecht ist das jetzt auch nicht. Göttingen ist eine kleine, schicke Stadt in Niedersachsen.
Matthias, die Alternative war Köln.
Ja, ich kenne Köln. Und aber Göttingen ist auch nicht so schlecht. Und es hat auch eine große Tradition, hat auch eine Universität von Rang. Und das ist natürlich in Köln auch alles gegeben, das ist ja klar. Aber insofern wäre es dir vielleicht gar nicht so schlecht bekommen.
Das ist richtig. Jetzt habe ich im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht wäre es mir ganz gut bekommen, auch mal das Elternhaus vor dem 24. Geburtstag zu verlassen.
Ja. Nein, also in diesem Falle geht es um Professoren, wie man sich schon vorstellen kann, Göttinger Sieben, die an der Universität in Göttingen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelehrt haben. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, in welcher Zeit wir uns befinden, da ist der Wiener Kongress gewesen, also die Neuordnung Mitteleuropas 1415. Und in diesem Wiener Kongress ist unter anderem der Deutsche Bund entstanden. Der Deutsche Bund ist jetzt egal, das ist nur so, wer es wissen will, kann es ja nachschlagen.
Kannst nachschlagen in der Sendung über 1848.
Eine Konstruktion deutscher Staaten in der Mitte Europas, ungefähr da, wo heute die Bundesrepublik ist. Und da wurde unter anderem eben auch entschieden, dass als Nachfolgestaat des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg oder Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg wurde sozusagen dem englischen Königshaus, ich sag mal in Anführungsstrichen, zugeschlagen, das Königreich Hannover. Das hatte was damit zu tun, dass es vorher schon eine Personalunion gab zwischen Hannover und London oder dem englischen Königshaus und dem Hannover Königshaus. Es ist auch so gewesen, dass viele Hannoveraner in England auf dem Thron saßen und wir, ich sag mal, durchaus davon sprechen können, dass dieses Königreich Hannover im Grunde genommen eine britische oder eine englische Enklave auf dem Kontinent war und dass die Engländer immer sehr großen Wert darauf gelegt haben, weil sie nämlich dann über dieses Königreich Hannover in den Deutschen Bund hineinregieren konnten und damit die Geschicke bestimmen konnten, was eben hier in der Mitte Europas stattfindet.
Das heißt, der alte Witz, dass England eigentlich deutsch ist, der stimmt gar nicht, sondern Hannover ist eigentlich englisch.
Nein, es ist so, das ist schon richtig, dass der englische Königsthron ist schon sehr lange von Deutschen besetzt worden oder belegt worden. Gotha, Sachsen und Coburg war das Stammgeschlecht, das ja auch im Ersten Weltkrieg noch da war. Das wurde dann wegen des Krieges umbenannt in Windsor. Windsor ist der Name des Schlosses, den sie hatten. Ja. Also es war im Grunde genommen, wie machen wir das jetzt? Und da wurde eben aus Herrn Battenberg, der große General, wurde dann Lord Mountbatten. Das ist ein berühmtes Geschlecht heute noch. Ja. Und das natürlich als Deutsche. Und oder nicht als Deutsche, sondern die Ursprünge sind in Deutschland. Wichtig ist zu wissen, dass die britische Königsgeschichte, die britische Throngeschichte ist sozusagen ausschlaggebend auch das für das, was in Hannover passiert.
Ja.
In Großbritannien saßen lange Zeit die Stuarts auf dem Throne. Mary Stuart sagt ja jedem, ja, Shakespeare und Co. Und die starb 1714. Und dann gab es, kurz vorher war Schottland zu England gekommen, zum United Kingdom. Ja. Und
war das eigentlich freiwillig?
Die Union zwischen Schottland und England, 1707 war das, um es genau zu sagen, kleiner Ausflug in den Act of Union, 1707. Also Schottland war pleite und hatte im Grunde genommen, war ausgefurzt, da war nichts mehr. So. Und sie hatten aber große Träume, sie wollten Kolonien, sie wollten also Weltmacht spielen und waren so und fanden die Engländer mehr oder minder, ging so.
Ja.
Und die Briten hatten immer schon, die Engländer hatten immer schon die Idee, nicht nur diese Insel zu beherrschen, sondern möglicherweise auch die ganze Welt. Haben sich ja Kolonien schon angeschafft zu der Zeit wie verrückt und waren also auf dem Wege sozusagen zum Empire.
Ja.
Und da fehlte ihnen halt eben sozusagen die Herrschaft über den Norden der Insel, also über Schottland. Und als dann Schottland wirklich in die Knie zu gehen drohte, weil wirtschaftlich und finanziell die Sache sehr eng wurde, haben die Briten den Schotten das Angebot gemacht, wir übernehmen eure Schulden, ihr gebt uns eure Kolonien.
Aha.
Und ihr werdet in unserem Parlament in Westminster repräsentiert als schottische Minderheit. Ihr habt so und so viel, ist ja bis heute so, habt so und so viel Abgeordnete, die eure Interessen aber eben in London vertreten. Und dafür hört ihr auf, eigenes Königreich zu sein und unterstellt euch sozusagen der britischen Krone.
Und die das geahnt, ne?
Und wir nennen das Ganze United Kingdom.
Ja.
So. Und da, also Wales war schon dabei und Irland kam etwas später. Das war ja wirklich sehr viel später. Aber das war sozusagen der Punkt. Und der Streit zwischen denen war dann beendet, weil das jetzt ein Act of Union heißt, Akt der Einheit. Also das war dann ein Staat. Und mit diesem, also wir gehen jetzt wieder zurück zu der 1714 verstorbenen Königin Anne, der britischen Königin Anne. Als dann sozusagen mit ihr die letzte Stuart verstorben war, wurde die Entscheidung gefällt, dass nur ein Protestant auf dem Thron sitzen könne in England.
Warum?
Weil sie, also puritanisch kann man sagen, weil sie gegen die katholische Kirche war.
Also schon Church länger. England, also ist die Church of England ist die anglikanische Kirche?
Die anglikanische Kirche ist, kann man schon sagen, ist eher protestantisch als katholisch.
Okay.
Ja, und die haben dann gesagt, also ein Katholik kommt jetzt nicht mehr ins Haus, das ist jetzt vorbei, wir wollen nur noch Protestanten haben. Und das Gleiche galt dann, dass aus dem englischen Parlament 56 Katholiken, die ihr hätten folgen können, damit ausgeschlossen waren. Und da kam es eben, dass beim Tod von Königin Anne der nächsthöchst lebende Verwandte oder die Verwandte, das war, ich muss es jetzt ablesen, der Sohn von Sophie von der Pfalz. Sophie von der Pfalz, das war eine Tochter von Elizabeth Stuart, die mit dem pfälzischen König Friedrich V. verheiratet war.
Und die war Protestantin?
Die war Protestantin.
Okay.
Das ist eine ganz, ganz komplizierte Gelegenheit und komplizierte Angelegenheit. Bis du da durchsteigst, da müsste man eine eigene Sendung machen, die ich aber nicht bestreiten kann. Jedenfalls kommt in der Nachfolge dieser Liaison sozusagen, kommt es dazu, dass eben Georg Ludwig in Hannover auf dem Königsstuhl Platz nimmt, als Sohn aus dieser Linie, die ich eben gerade beschrieben habe. Und der begründet die Linie der Hannoveraner auf dem englischen Thron.
Okay, aber wie begründete die? Hat er ein paar Kinder gemacht?
Der hat Kinder gezeugt, die dann, das ist wie mit Charles. Der wird einfach, weil er Kind ist, ältester Sohn wird König. So, und damit ist irgendwann Mitte des 17. Jahrhunderts oder Anfang des 17. Jahrhunderts eine, ich sag mal, Personalunion entstanden, weil eben der englische König kommt aus Hannover. Und damit ist Hannover sozusagen Teil des britischen Königreichs, also des englischen Königreichs. Das ist der Hintergrund. So, und dann kommt die berühmte Queen Victoria. 1837 beklettert sie den englischen Thron. Queen Victoria.
We are not amused, ne? Ist das nicht?
Ich glaube Victoria? Ja. Jedenfalls, sie amtiert wirklich extrem lange. Und sie hat unendlich viele Kinder. Deswegen heißt sie auch Großmutter Europas, weil alle ihre Kinder und Enkel inklusive Wilhelm II. Sozusagen in Europa Könige, Kaiser und große Monarchen waren und im Grunde genommen diesen Kontinent beherrschen. Und wenn die zur Sommerfete einlud, dann kamen halbe Monarchien Europas angereist in großer Entourage.
Und war das Absicht oder hat die halt einfach so Bock auf Gebären gehabt?
Sie hatte viele Kinder und die mussten verheiratet werden. Und das hat sie relativ geschickt gemacht, hat gesagt, Machtabsicherung, da ist es gut, wenn ich in Griechenland, in Deutschland und auch im Zarenreich was zu sagen habe, und also in Russland. Und deswegen waren also Nikolaus, der Zar in Russland, und Wilhelm II., das waren Vettern. Ja. Und die waren, also, und der englische König George, der war dann der dritte Vetter im Bunde. Das heißt, es war eine Familienveranstaltung, wenn die sich irgendwie trafen. Und sie führten dann gegeneinander Krieg, was wirklich völlig bescheuert ist, aber das ist dann letztendlich so passiert. Also 1837, damit endete sozusagen diese Thronbesteigung, weil in Hannover durfte nur ein Mann auf dem Thron sitzen. So, und jetzt stehst du vor dem Problem, nur Männer in Hannover. In England ist Queen Victoria offensichtlich eine Frau Königin, also passt das nicht. Deshalb konnte sie eben nicht gleichzeitig auch Königin in Hannover sein. Deswegen übernahm ihr Onkel, als nächster männlicher Verwandter den Job des Königs in Hannover. Und das war Ernst August I., 1837. Wir kommen auch gleich zu den Göttinger Sieben, kein Problem.
Ja, nee, ich höre noch zu und denke mir so, ach, Ernst August, da gab es doch auch mal diesen Pinkelprinzen.
Ja, der ist ein Welfe, das ist was
anderes. Das ist ein anderer Ernst August?
Welfen sind das, ja, die haben damit überhaupt nichts zu tun.
Ach Gott.
Ja. Also es gibt auch, das Problem ist ja, dass du musst einfach die Nummern hinten dran machen, damit du die unterscheiden kannst.
Ja.
Also preußische Könige, kleiner Einschub, heißen alle Friedrich, Wilhelm oder Friedrich Wilhelm. So, und wenn du die nicht nummerierst, dann weißt du nicht, um welchen
Friedrich geht's denn. Ich finde das immer so besser, jetzt. So der Kleine, der Starke.
Ja, das
der,
kannst du auch machen, das hat man auch
gemacht. Der Verzagte, Karl, der
genau. Ja, genau.
Holger, der Verzagte.
Genau. Also, im Übrigen war es ganz wichtig, wer in Hannover amtierte, weil Hannover natürlich dadurch, dass England hinter Hannover stand, das war schon ein Big Player im Deutschen Bund. Also insofern war das schon von großer Bedeutung. Es kommt also jetzt unser Freund Ernst August I.
Wo sind wir? Ja, in welchem Jahr?
1837,
okay.
So, und Ernst August I. Muss ein ziemlich komischer Mensch gewesen sein, sagen wir es mal so. Der war im Volk, nun kann man wirklich sagen, nicht beliebt. Mhm. Er war extrem autoritär, er war ein absolutistischer Monarch, er wollte selbst alles entscheiden und hat als allererstes die liberale Verfassung in Hannover außer Kraft gesetzt. So. Er hat also diese, ich sag mal, für die Hannoveraner gute und übliche Verfassung, die gab es aus dem Jahr 1833, einfach eliminiert und wollte sie durch etwas anderes ersetzen. Und jetzt kommen die Göttinger Sieben ins Spiel. Das waren nämlich Professoren.
Mhm.
Einer von denen war ein Verfassungsjurist. Und die haben gesagt, wir haben einen Eid geschworen auf die Verfassung des Königreichs Hannover als Professoren in Göttingen. Das gehörte zum Königreich Hannover. Und wir können jetzt nicht hinnehmen, dass diese Verfassung einfach so außer Kraft gesetzt wird, weil wir ja geschworen haben, diese Verfassung zu verteidigen.
Das heißt, ein sehr schöner semantischer Trick. Nicht auf den König geschworen, sondern
auf die Verfassung. Auf die Verfassung. Ein sehr schöner semantischer Trick, weil du sagst, ich habe ja darauf geschworen, dass ich die verteidige. Und wenn du die jetzt außer Kraft setzt, muss ich sie verteidigen.
Ja.
So einfach ist das. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass diese sieben Professoren, unter ihnen der Jakob Grimm, also einer der beiden Gebrüder, beide Gebrüder Grimm, Entschuldigung, beide, ihres Amtes enthoben und von den sieben wurden drei sogar des Landes verwiesen. Das ist so eine Art Höchststrafe. Jetzt hat aber der Ernst August...
Entschuldige, was haben die gemacht, wenn du, also das ist so... Das ist eine ganz andere Zeit. Und du wirst jetzt des Landes hören. Du darfst nicht mehr in Hannover sein.
Genau. Die wurden rausgeschmissen. Die haben eine.
Gehst du halt nach Berlin oder was?
In der Tat. Also die haben jetzt die haben eine Petition geschrieben, die Göttinger Sieben. Eine ganz berühmte. Die hat großen Rang.
Ich denke gerade noch Köln-Kalkverbot gab's doch.
Genau. Ja. So, die haben eine Petition, haben das dem König geschickt. Der König hat einen Veitstanz aufgeführt, weil er das als Anmaßung empfand.
Ja, war's ja auch.
Ja.
Wobei die Frage ist, ob nicht Mitte des 19. Jahrhunderts alleine einen König zu haben oder ein König sein zu wollen, nicht schon Anmaßung genug ist.
Nein, die haben das Königreich gar nicht in Frage gestellt. Ja. Die haben nicht den König und die Monarchie nicht. Also das muss man auch wissen. Kleiner Einschub. Die Leute waren mit der Monarchie einverstanden. Sie wollten eine konstitutionelle Monarchie, also ein Monarch, der an eine Verfassung gebunden ist. Aber den König wegjagen wollten sie nicht in ihrer Mehrheit. Die meisten wollten schon einen König haben, genauso wie die Mehrheit der Engländer einen König oder eine Königin haben möchten.
Noch ein Exkurs. Verstehst du das? Verstehst du, dass man einen König haben will, obwohl man eine Verfassung hat, obwohl man eine Republik ist?
Ja,
letztlich.
Das verstehe ich gut. Und das, der Versuch sozusagen, das durch einen Bundespräsidenten zu ersetzen in der Bundesrepublik, ist ja fehlgeschlagen.
Völlig,
So, das heißt, es ist schon ab und zu für viele Menschen gut und attraktiv, eine Instanz zu haben, die eben über den Dingen steht. Also Lilibet hat es mit 17 Premierministern zu tun gehabt, glaube ich. Und die ist immer, sozusagen, hat immer über den Dingen geschwebt und hat sich nie dazu geäußert. Und sie war immer der Ruhepol.
Aber das hat ja auch gleichzeitig überhaupt keine Auswirkungen auf, lass uns das ein andermal besprechen, das ist eine eigene Sendung, oder? Also weil ich würde das gerne mal verstehen, was die Menschen Monarchisten sein lässt, obwohl sie eigentlich Republikaner sind oder ein republikanisches Leben leben.
Sie haben ja, das ist ja so. Also wir haben das in skandinavischen Ländern, dass sie sehr frei sind, sehr liberal alle und trotzdem haben sie Könige. Und trotzdem finden sie die gut, weil sie die eben einfach als Instanz haben.
Ja, aber diese Instanzen, die haben ja überhaupt keine politische Macht.
Na doch. Also überleg dir mal die Rede vom Weizsäcker 8. Mai 1985, 40 Jahre Kriegsende.
Gnade der späten Geburt und so, ne?
Nein, das war nicht Weizsäcker. Der hat gesagt, was ist denn heute, ein Tag der Befreiung oder ein Tag der Niederlage?
Ja.
Das ist eine wichtige Frage, zumindest für die damals lebenden Menschen, für uns heute vielleicht nicht mehr, aber für damals schon. Und der hat gesagt, es war natürlich beides, aber letztendlich sind wir alle befreit worden. Ja, das ist eine große, wichtige Entscheidung. Ja, das ist natürlich keine Entscheidung in dem Sinne von ab heute sagen alle Befreiung, sondern es ist ein großer Denkanstoß gewesen. Genauso wie Roman Herzog mit der berühmten Ruckrede. Dass wir sitzen alle auf unserem Arsch und denken, es ist alles super. Nein, es ist nicht super. Wir müssen uns mal am Riemen reißen. Es muss ein Ruck durch das Volk gehen.
Das heißt, wir sollten vielleicht mal darauf achten, wen wir uns zum Bundespräsidenten oder zur Bundespräsidentin machen.
Das ist eine
nicht irgendwelchen Parteiproports.
Diese ganzen Pappnasen, die da rumspringen, die brauchen wir alle nicht. Ja, also ich will jetzt keinem irgendwie ans Fell flicken, aber natürlich wäre es gut, einen Menschen da zu haben, der sich in the line of fire begibt und sagt, ich fand es zum Beispiel sehr beeindruckend, dass der Bundespräsident Roman Herzog, war das Roman Herzog? Jedenfalls in einer Feierstunde teilgenommen hat aus Anlass Rostock-Lichtenhagen.
Mhm.
Ja, Erinnerung, Gedenken, wie auch immer. Und hat sich dort beschimpfen lassen, hat gesagt, ich werde nicht weichen. Ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde diese Demokratie verteidigen, weil sie besser ist als das, was ihr wollt. Und das kann ein Bundeskanzler natürlich auch machen, aber die Wirkung ist eine andere.
Mhm.
Weil eben der das als Bundespräsident sagt, der spricht auch für die FDP, für die Grünen und von mir sogar für die AfD.
Ja, aber dann darfst du halt da niemanden stehen haben, der erst Murat Kurnaz im Guantanamo vergammeln lässt.
Das will ich dir alles
und dann,
sagen, das ist ja klar.
Das kannst du halt nicht bringen. Das muss halt
eine Figur
viel integrer.
Ich sag ja, Richard von Weizsäcker, Johannes Rau, das waren so Gestalten, die finde ich jedenfalls in meiner Erinnerung da einen herausragenden Job gemacht haben und insofern auch prägend dann für dieses Land gewesen sind, ja, und
manchmal hat man halt Lübcke, manchmal hat man Pech.
Das ist
zurück nach Göttingen.
Genau, also diese Göttinger Sieben, die kriegen also mit, dass der neue König von Englands Gnaden in Hannover die Verfassung außer Kraft setzt und sie schreiben eine Petition. Und
an den Hannoveraner König oder an?
Nein, an den Hannoveraner König und sagen, das kann nicht sein. Wir protestieren dagegen. Wir möchten, dass die alte Verfassung von 1833 in Kraft bleibt. Das hat bisher gut funktioniert. Es gibt überhaupt keinen Grund, sie zu ändern. Und wir möchten auf folgende, ich sag mal, verfassungsmäßige Prinzipien hinweisen. Das schicken die dem und werden entlassen. Und jetzt hat der König gedacht, der Ernst August, na ja, also wenn ich die rausschmeiße, dann ist die Sache durch und der Drops gelutscht und auf Wiedersehen. Das ist aber nicht passiert. Sondern es gab eine Solidaritätswelle für diese sieben Professoren, die dahingehend sogar geendet hat, dass der preußische König,
Wilhelm Friedrich oder Friedrich Wilhelm,
Friedrich Wilhelm, die drei von denen aufgenommen hat. Also er hat sozusagen seinem Amtskollegen gezeigt, hör mal zu, du Hannes, da hast du jetzt aber Mist gebaut, weil die haben recht. Ja, es ist natürlich auch dem Ganzen geschuldet gewesen, wann findet das eigentlich statt? 1837, 11 Jahre später ist in Deutschland Revolution und 5 Jahre vorher war das Hambacher Fest und kurz davor die Revolution in Frankreich.
Das heißt, es köchelt sowieso schon
und da kommt ein, ich sag mal, Reaktionär daher, der das alles versucht umzudrehen und sagt, ich bin hier der Chef und ich mache da das Gegenteil. So, und deswegen ist der Protest der Göttinger Sieben sozusagen ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zur deutschen Revolution. Und dadurch, dass sie sich darauf beharrt haben, dass die Verfassung erhalten bleibt, haben sie auch die Werte, die in dieser Verfassung drinstehen, für gut befunden. Und die wandern dann in diese Verfassung ein, die 1848 in Frankfurt beschlossen wird.
Das heißt, der König hat sich am Ende nicht durchsetzen können mit seinem...
Er hat sich schon durchsetzen können, aber er ist letztendlich nicht erfolgreich. Also er hat sich für den Moment durchgesetzt, aber er ist eben langfristig nicht erfolgreich gewesen. Das ist richtig. Und die haben auch teilweise ihre Jobs dann wieder gekriegt.
Ja.
Aber das hat natürlich gedauert. Und als dann 1848 die Revolution war, da war sowieso alles durcheinander. Aber wenn wir uns heute überlegen, wo sind sozusagen die Wurzeln unseres Grundgesetzes, dann findest du eben Rückschlüsse auf die Weimarer Verfassung von 1919, natürlich klar. Aber die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz haben rekurriert auf 1848 die Verfassung. Und die wiederum sind teilweise auch von den gleichen Personen geschrieben worden, die 1837 bei den Göttinger Sieben waren. Also der Dahlmann, das ist einer von den sieben Professoren, war der Verfassungsrechtler. Der ist Teil der Verfassungskommission gewesen in der Paulskirchenversammlung und hat eben die Verfassung des Jahres 1848 geschrieben, mitgeschrieben. Und insofern gehen diese Gedanken sozusagen von den Professoren der Göttinger Sieben bis ins Grundgesetz und, was immer sehr gerne verschwiegen wird, in die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, die nämlich im gleichen Jahr entstanden ist und die auch darauf rekurriert hat, weil es ja auch dort, ich sag mal, freiheitliche, gleichberechtigende Wurzeln gegeben hat. Und die waren natürlich auch in der DDR-Verfassung.
Matthias von Hellfeld.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Ich habe noch gar nicht vielen Dank gesagt. Kannst du nicht sofort? Sehr gerne. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt aber. Und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, also diese Radiosendung, die läuft am 21.11.2022 auf Deutschlandfunk Nova. 21.11.?
Ja. Gut.
Ist nicht tot.